Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brettspiel News Podcast. Heute ist es wieder Zeit für die Folge, zeitlos, und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern der Peter ist wieder dabei. Hallo Peter, grüß dich.
Ja, grüße dich auch. Hallo Daniel und natürlich auch einen herzlichen Gruß an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, eigentlich hatten wir uns ja für heute ein Thema schon fest vorgenommen und dann hat die Zeit etwas ergeben, dass wir gesagt haben, okay, wir sollten das Thema vielleicht doch nochmal umswitchen und schieben. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht gelesen habt, Reinhold Wittig ist verstorben im Alter von 89 Jahren. Ich muss ehrlicherweise sagen, als ich dann diese Meldung irgendwo gelesen habe, wusste ich auch nicht über ihn wirklich etwas, hatte den Namen vorher auch nicht gehört. Als ich dann aber eine News dazu geschrieben habe, ist mir bewusst geworden, dass es doch ein sehr, sehr relevanter und super interessanter Mensch gewesen ist. Auf den sollten wir auf jeden Fall mal schauen. Und Peter hatte mich dann unabhängig davon auch angesprochen, dachte, sag mal Daniel, das wäre eigentlich jetzt sehr relevant, da mal drüber zu sprechen. Und da habe ich dann sofort gedacht, selbstverständlich, machen wir sehr gerne. Bevor wir da jetzt aber ins Thema reinsteigen, wollen wir nochmal einen Nachklapp machen. Und zwar, ihr kennt es ja vielleicht schon seit der letzten Folge, da haben wir das auch schon gemacht, da war im Nachhinein nochmal etwas uns eingefallen, beziehungsweise Peter eingefallen, was er nochmal nachreichen wollte. Und das machen wir jetzt auch hier natürlich wieder. Und ja, Peter, was wolltest du denn noch nachreichen zur letzten Folge?
Ja, vielleicht einfach zur Genese kurz nochmal berichtet. Ich höre mir das ja dann auch immer an, wenn es dann online gestellt wird und dann, wenn man mit ein bisschen Abstand etwas liest oder hört, was man selber in die Welt gesetzt hat, dann fallen einem doch nochmal ein, zwei Dinge ein, die man ergänzt wissen möchte. Und so ist es auch diesmal gewesen, wie beim ersten Mal ja auch. Und das würde ich jetzt ganz gerne ganz kurz nachholen. Die Hörer, die das letzte Mal mit dabei waren, haben in Erinnerung, dass ich von einer Kuchenregel gesprochen habe. Der Alex Randolph hat bei seinem Spiel Twixt ja diese Kuchenregel entwickelt, um halt eben einen Startspielervorteil auszugleichen. Ich habe das in der letzten Folge ausführlich erklärt, will ich jetzt nicht mehr nachholen. Aber ich habe nicht gesagt, warum dieser Zugriff Kuchenregel heißt. Der eine oder andere wird es vielleicht wissen oder sich vielleicht auch denken, aber dahinter verbirgt sich eine ganz alte Geschichte von der Mutter in der Küche, die ein Stück Kuchen hat, aber zwei Kinder. Und sie möchte, dass das gerecht verteilt wird und gibt dem älteren Kind das Messer und sagt, schneide du bitte durch, aber dein jüngerer Bruder, der darf auswählen. Also ist der Ältere dazu verpflichtet, das möglichst so zu machen, dass es ausgewogen ist. Und genau diese Idee verbirgt sich auch hinter der Kuchenregel bei dem Spiel Twixt. Das wollte ich einfach nochmal nachschieben.
Genau. Und du hattest noch etwas nachschieben wollen.
Ich hatte auch gesagt, und das ging ja auch auf Alex Randolph zurück, dass er mal festgehalten hat, dass es bei der Spielentwicklung gänzlich neue Ideen ja nur in großen Schüben, so 15, 20 Jahre, bis dann noch mal wieder was gänzlich Neues kommt. Also es geht jetzt nicht darum, dass plötzlich die Drafting-Idee oder die Worker-Placement-Idee auf dem Tisch ist. Das sind alles auch Innovationen. Aber was Spielideen grundsätzlich anbelangt. Und er hat damals gesagt, für ihn sind das die Rollenspiele gewesen in den 70er Jahren und dann Ende der 90er Jahre diese Trading Card Systems mit Magic. Und ich habe dann nochmal drüber nachgedacht und auch ein Spielefreund von mir hat mich darauf hingewiesen, eigentlich müsste man als drittes das, was vor 10 Jahren ganz plötzlich am Markt war, auch noch nennen. Und das sind Exit-Spiele. Exit-Spiele vor allen Dingen in der Kosmos-Form, weil sie ja was ganz Singuläres sind. Man kann sie nur einmal spielen. Die Schachteln spielen mit. Das Spielmaterial muss beschriftet, bemalt, zerschnitten, geknickt werden. Und Rätselspiele gab es immer schon. Aber in dieser Form würde ich das gerne mit aufnehmen wollen, in diesen Reihen der grundsätzlich doch neuen Spielideen. Das wollte ich nochmal ergänzen.
Ja, vielen, vielen Dank.
Wenn du einverstanden bist und das auch so siehst, weiß ich gar nicht.
Ja, doch, auf jeden Fall. Das sehe ich tatsächlich auch so. Wo du das mir dann sagtest jetzt im Vorgespräch, sagte ich auch sofort, das stimmt komplett. Das ist auf jeden Fall ein sehr einzigartiges Spielerlebnis, das es so vorher nicht gab und was halt so ganz neue eigene Regeln aufgestellt hat und mit Traditionen auch gebrochen hat, die man vorher vielleicht so kannte. Allein das, ich weiß noch, dass ich das, als ich das erste Mal gespielt habe und dann Material kaputt machen sollte, und dann, das hat schon wehgetan am Anfang, weil man eben gewöhnt ist, in der Regel pfleglich mit den Spielmaterialien umzugehen, damit es halt lange hält. Also das fand ich schon ein besonderes Erlebnis.
Ganz genau. Und das ist auch das Singuläre der Kosmos-Reihe. Exit-Spiele oder Escape-Spiele gibt's ja auch anderweitig. Aber gerade diese Idee, dass man das überwindet, was du gerade nennst, ist nur bei den Kosmos-Spielen. Und von daher glaube ich, dass sie auch nochmal was Besonderes sind. Auch wenn viele sagen, das hat nicht, ist dann nicht nachhaltig. Aber von der Spielidee schon ein bisschen mutig gewesen, hat sich aber durchgesetzt.
Genau. Außerdem glaube ich, gibt es in vielen Sammlungen genügend Spiele, die nur einmal gespielt wurden, dann ewig rumstehen und eventuell dann doch irgendwann im Müll landen. Das ist der Unterschied.
Ist dann auch nicht nachhaltig.
Ja, genau. Ist genauso wenig nachhaltig. Ja, gut. Da wollten wir heute gar nicht drüber sprechen. Wir kommen jetzt, dann endgültig mal zum Reinhold Wittig. Der ist am 11. April 2026 in Göttingen verstorben. Und er ist dafür bekannt, dass er über 130 veröffentlichte Spiele hatte. Und geboren ist er am 2. Januar 1937 auch in Göttingen und war zum Zeitpunkt seines Todes entsprechend 89 Jahre alt. Tatsächlich wurde das auch in der internationalen Presse, Brettspielpresse, sage ich mal, auch besprochen. Und da ist mir halt erst aufgefallen, oh, das muss wohl schon ein relevanter Mensch gewesen sein. Also wenn er jetzt hier zuhört und eben von Reinhold noch nie gehört hat, ihr bist da nicht alleine mit. Ich vermute, viele Menschen, gerade die auch zuletzt in die Brettspielszene reingekommen sind, werden den Namen einfach noch nicht gehört haben. Er ist aber super interessant und super wichtig, also bleibt unbedingt dran. Wittig studierte von 57 bis 1963 Geologie und promovierte dann 1969 zum Doktor Rea Nat. Da habe ich erstmal wieder recherchiert, was bedeutet das überhaupt? Und das ist im Prinzip
der Naturwissenschaften.
Genau, lateinische Abkürzung für Doktor der Naturwissenschaften. Und ja, und er hat also damit einen akademischen Doktorgrad geschaffen und hat dann auch eine ganze Zeit lang als Planetengeologe gearbeitet. Und ich finde es halt faszinierend, er hat im Prinzip Naturwissenschaften betrieben, hat in der Geologie gearbeitet und trotzdem oder auch deswegen ist er im Brettspielhobby gelandet und das nicht nur hobbymäßig, sondern er hat eben 1979 seinen eigenen Verlag gegründet, Edition Perlhuhn. Und da startete wahrscheinlich spätestens dann seine Reise. Und Peter ist dabei, ihr könnt es euch schon denken, er hat natürlich auch ihn gekannt und deswegen bin ich jetzt super neugierig, mal von dir so zu hören, wie dein Blick auf ihn ist.
Ja, gerne. Reinhold Wittig ist eine Person gewesen, die man schwer singulär greifen kann. Also für mich war er ein kreativer Mensch und ein begabter Künstler und auch Spieleautor. Ich habe gerade bewusst gesagt, auch Spieleautor. Das war ja nicht nur, hat sich manchmal auch aus dem Spieleerfinden zurückgezogen und hatte aber immer wieder viele neue Ideen. Bevor ich aber auf Spiele von ihm zu sprechen kommen möchte, würde ich gerne auf das, was du gerade gesagt hast, auf das Autorentreffen zu sprechen kommen. Das Göttinger Autorentreffen, ich weiß gar nicht genau, wann ins Leben gerufen, Anfang der 80er Jahre. Und in den ersten Jahren habe ich das auch regelmäßig besucht. Und so habe ich natürlich auch Reinhold kennengelernt und auch die ganze Atmosphäre, die da herrschte. Und das Autorentreffen lebt ja bis heute. Und es ist so, dass sich das auch gewandelt hat. Es ist größer geworden. Ob es relevanter geworden ist, sei dahingestellt. Denn die Anfänge haben sehr, sehr viel bewirkt. Und da möchte ich einfach ein bisschen erzählen. Für mich waren die Besuche, ich war dann eher so am Rand da, war nicht im Mittelpunkt, immer sehr spannend, weil ich beobachten konnte. Und das hat mir dann immer gezeigt, wie kreativ und wie anders auch Reinhold denkt. Und das mache ich jetzt mal an zwei Beispielen deutlich. Ich kann das jetzt nicht mehr genau beziffern, aber irgendwann, das muss dann, wenn 83 gewesen ist, 93 dann passiert sein, was ich jetzt berichte, gab es von den alten D-Mark-Scheinen, damals gab es noch die deutsche Mark, noch kein Euro, Neuauflagen. Und da wurde plötzlich der 10-D-Mark-Schein mit Karl Friedrich Gauß als Porträt herausgegeben und das griff Reinhold sofort auf. Karl Friedrich Gauß war, glaube ich, auch in Göttingen tätig, das hatte da eine Beziehung. Und dieser Schein kam raus zum 10-jährigen Jubiläum des Göttinger Autorentreffens. Und das nahm er so direkt als Plakat, er öffnete sein Portemonnaie, holte den Schein raus, zeigte das und fragt dann auch halt eben, warum das jetzt so ist. Und das wusste keiner so richtig. Es sollte kein Ratespiel werden und erklärte dann auf mit den Worten, die ich gerade so gesagt habe, mit den Inhalten, die ich gerade so gesagt habe. Und das zeigt halt eben auch seine kreative Ader. Er hat es immer anders versucht, einzuleiten, die Leute zu motivieren, bei der Stange zu halten, wiederzukommen, sie zu faszinieren. Und die zweite Geschichte, die war ein, zwei Jahre vorher, ein, zwei Jahre später, datieren kann ich es nicht ganz genau. Da war das Göttinger Autorentreffen, was damals noch im Herbst war. Mittlerweile ist es ja im Frühsommer. Im Herbst war das an dem Wochenende, an dem die Zeitumstellung war. Und im Herbst bekommen wir ja immer alle eine Stunde geschenkt. Und das nahm er auch zum Anlass, ohne jetzt zu sagen, wir an diesem Wochenende haben wir jetzt Zeitumstellung, fing an und sagte, ihr wisst ja, wir bekommen heute alle etwas geschenkt. Und wer mir das jetzt sagt, da lobe ich ein Spiel aus. Und alle rätselten so ein bisschen und brauchten ein bisschen. Und mir ging es durch den Kopf, es ist Zeitumstellung. Aber da rief ein Kollege rechts oder links neben mir genau den Grund. Ja, und dann war das aufgelöst. Aber solche Momente lösen die Stimmung. Das war auch, um sich das zu verdeutlichen, das war alles auch noch ein großer Sitzkreis. Also das war nicht Coram Publico, dass einer vorne stand und dann saßen dann, was weiß ich, 70, 100, 120 Leute im Auditorium. Nee, wir waren vielleicht so 40 Leute, die wir zusammen saßen, vielleicht auch 50. So ganz relevant ist es ja auch nicht. Und da eröffnete Reinhold immer das Autorentreffen und hatte diese beiden Aufhänger, an die ich mich erinnern konnte. Und die zeigen, dass er ja wirklich sehr kreativ war als Mensch und dass er das auch nutzte für alles, was er tat, auch um die Autorenzunft hochzuhalten.
Ja, ich hatte in der Recherche halt auch gelesen, dass er sich ganz explizit als Spieleautor bezeichnet hat und eben nicht als Spieleentwickler, ja, weil er eben gerade ihm dieses kreative Schaffen wichtig war beim Brettspielen. Wenn man ein Brettspiel erfindet, dass es eben keine Handwerk ist, sondern dass es eben wirklich eine kreative Leistung ist, ein Spiel sich zu erdenken. Ja, und er hat es ja tatsächlich 1983 gegründet mit seiner Frau zusammen, das Spiel Autorentreffen. Weißt du noch, wann du das erste Mal dort
warst? Nein, das wird Mitte der 80er Jahre gewesen sein. Beim ersten war ich nicht dabei, beim zweiten auch nicht. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so wichtig. Ist es so, dass die Anfänge waren so in der ersten Dekade alle sehr, sehr ähnlich gewesen. Ja, also das mit dem Autorentreffen, das ist ein großes Anliegen von Reinhold gewesen. Er hat das, glaube ich, auch mit den Buchautoren verglichen. Da redet man ja auch nicht von Erfindern, das sind ja oder Schriftstellern, das sind dann Autoren und die wollte er dann auch im Spiel übertragen wissen und damit halt eben auch diese kreative Leistung würdigen, die bei der Entwicklung, bei der Autorenschaft von einem Spiel sich auch dahinter verbirgt. Also darum Autorentreffen und auch, dass dieser Begriff Autor etabliert wurde. Das war ein großes Anliegen. Ich weiß auch, so in den Anfängen hat er sich darum bemüht, das Spiel, Spieleautoren auch so auf einer gesellschaftlich höheren Ebene auf eine Akzeptanz zu holen, auf eine Akzeptanzebene zu holen. Es gab damals Initiativen, die auch eingereicht wurden bei der Bundesregierung, dass zum Beispiel die Mehrwertsteuer vergleichbar mit den Büchern auch bei Spielen herabgesetzt werden sollte. Also auf dieses Niveau. Das hat nicht geklappt, aber das war so das Denken. Das müsste, Spiele müssten Büchern gleich sein. Und damals gab es ja auch noch für Bücher bei Postversendung extra Tarife, günstigere Tarife. Es gab die Buchsendung. Und da wollte er auch, dass, wenn man Spiele verschickt, das also auch günstiger wurde. Leider sind diese beiden Initiativen so im Sande verlaufen. Aber wie das immer so ist, man versucht vieles und manches setzt sich durch. Oh, ja, und das ist dann, dass die Autorennamen heute auf den Spielen notiert stehen. Und dann gibt es ja auch die ganz berühmte Bierdeckel-Proklamation. Ich weiß nicht, ob du davon gelesen hast. Das war dann später irgendwann mal in Nürnberg gewesen. Da hat er im kleinen Kreis, da war ich leider nicht dabei, im kleinen Kreis mit 12, 13, 14 Autoren zusammengesessen. Und dann wurde auf einem Bierdeckel schriftlich fixiert, dass die Autoren, die da zusammensaßen, nur noch Verträge akzeptierten und unterschrieben, die mit ihrem Autorennamen auf dem Cover versehen waren. Sonst würden sie keine Spiele veröffentlichen. Ja, und das ist dann tatsächlich auch so gewesen. Da war auch Alex Randolph, über den wir letztens gesprochen haben, war dabei. Ich glaube, Hajo Bücken auch schon längst verstorben, Dirk Hannefort, Roland Siegers, das waren Autoren der damaligen Zeit, er natürlich selber auch. Und die haben das unterschrieben und dieses Bierdeckel-Dokument ist, glaube ich, heute im Spielemuseum. Das ist ein Dokument aus ganz alten Zeiten und das wird hoch in Ehren gehalten. Und dieser Vertrag wurde nie verschriftlicht, außer auf diesem Bierfilz. Ja, also das zeigt ja, wir sind zusammen, wir haben Ideen und diese Ideen wollen wir versuchen umzusetzen. Und ja, dann konnte auch immer begeistern, Leute, die dabei waren, die haben da mitgemacht. Ja, und das schildert so ein bisschen seine Person.
Das erklärt auch, warum jetzt seit 2017 das Treffen halt von der Spieleautorenzunft weitergeführt wird. Da hat er wahrscheinlich dann auch maßgeblich mitgewirkt, vermute ich mal.
Da bin ich jetzt nicht ganz so informiert, aber ich denke natürlich. Aber es hat natürlich den Göttinger Spatz ausgerufen. Es wurde in Göttingen auch immer jemand aus der Autorenzunft ausgelobt und mit dieser kleinen Auszeichnung versehen, die sogar in den ersten Jahren sogar mal hoch dotiert war. Ich glaube, durch Bezuschussung der Stadt Göttingen und Spieler von Spielen Verlagen, das weiß ich jetzt nicht so genau. Und dieser Spatz steht ja für Spiele Autorenzunft, also Spatz ohne T geschrieben, für die Spiele Autorenzunft. Das hat man dann vergeben und dann war immer eine Person im Mittelpunkt, im Fokus. Es war ja auch immer ein bisschen Presse da und dann hat man natürlich auch da einen Aufhänger, was das Besondere des aktuellen Jahrgangs war. Also das ist auch eine Initiative von Reinhold gewesen, um Spieleautoren zu fördern, auszuzeichnen und natürlich im Gespräch zu halten, dass es so etwas gibt wie Spieleautoren.
Ja, richtig. Also er hat da schon richtig, richtig viel gewirkt. Das ist jetzt direkt ganz offensichtlich klar, weil eben ja die Organisation der Autoren vorangetrieben hat und auch das Selbstverständnis hier in Deutschland.
Daniel, mir fällt gerade noch etwas ein, bevor wir auf Spiele zu sprechen kommen. Entschuldige, dass ich dich mal wieder unterbreche. Aber weil wir ja auch noch mal gerade dabei sind, den Menschen zu erfassen. Den Menschen als Künstler oder als kreativen Menschen. Er hat ja auch neben Spielen Objekte gestaltet, Marionetten gestaltet und sie dann auch bei Gelegenheiten auch angeboten, verkauft. Und er erzählte einmal, dass er bei einer, ja, es wird kein Flohmarkt gewesen sein, vielleicht eher ein Antikmarkt, genau kann ich das nicht zuordnen, aber auf jeden Fall hatte er einen Stand und hat auch ein Objekt feilgeboten zu einem Preis XY. Vergessen. Ich sage jetzt mal 150 D-Mark. Und ging erstmal nicht weg. Und immer, wenn Leute kamen, nach dem Preis fragten oder dann den Preis gesehen haben und sich darüber beschwerten, dass es doch zu teuer wäre, hat Reinhold den Preis erhöht. Er hatte aus 150 160 D-Mark gemacht. Und er erzählte dann, dass er das Objekt hinterher verkauft hat, zu mehr als den doppelten Preis, also zunächst ausgelobt hat. Er ist immer nach oben gegangen und hat dann irgendwann mal einen Käufer gefunden. Auch das ist anders als alle anderen. Er war nicht auf Verkauf aus, er war auf Psychologie, auch das Spielen aus mit den Menschen, mit denen er zu tun hatte, und mal gucken, was sie entwickelt. Und wenn er es nicht verkauft hätte, das wäre für ihn auch nicht schlimm gewesen.
Ja, tatsächlich wollte ich jetzt auch gerade auf seine künstlerische Ader raus, weil er ist ja mehrfach ausgezeichnet worden von der Spiel des Jahres Jury für Schönes Spiel. Da hat er einen Titel 1980, 83, 86, 93 und 94 gewonnen. Und er ist ja sogar 2020 dann in die Hall of Fame der Academy of Adventure, Gaming, Arts and Design aufgenommen worden. Das ist die höchste Ehrung, die in der internationalen Brettspielszene überhaupt möglich ist. Das ist abgekürzt mit AAGAD. Das hatte ich vorher tatsächlich auch nicht gehört. Das ist ein US-Netzwerk von Spieleexperten. Ja, und da hat er halt, ist er halt in die Hall of Fame aufgenommen worden. Das heißt also, er hat wahrscheinlich auch sehr künstlerische Spiele erstellt. Er war ja auch ansonsten künstlerisch sehr aktiv.
Ja, kann ich was zu sagen, aber wenn du die Auszeichnung Schönes Spiel im Rahmen der Jury Spiel des Jahres erwähnst, die, was es heute ja nicht mehr gibt, diesen Extra-Pöppel oder die Extra-Auszeichnung, die ist ja irgendwann mal eingestellt worden, hatte er aber auch zwar nie Spiel des Jahres, aber durchaus auch Titel, die auf der Auswahlliste gewesen sind. Da ist so Ombabi, Babylon, Maritim, Dino, das sind so vier Sachen, die ich gerade nochmal nachgelesen habe. Ich hätte sie ja auch nicht im Kopf gehabt. Also es gab auch Spielideen, die im Fokus standen von ja, Award-Auszeichnung. Aber jetzt, es ist kein Zufall, dass er beim schönen Spiel immer mal wieder dabei war. Seine Spiele waren seinerzeit, das heißt also in den 80er Jahren, in die 90er Jahre hinein, die er in der Edition Panhun verlegt hat, sehr singulär. Also das fing schon damit an, dass er seine Spiele nicht in Schachteln, sondern in Röhren verkaufte. Damals gab es sowas häufiger, wenn man ein Poster irgendwie bei einem, ja, ich hätte fast gesagt Internetanbieter, aber die gab es ja damals noch nicht, bei einem Versandhändler bestellte, dann wurde dieses Poster in einer Röhre gewickelt und dann zugeschickt und man kriegt es zu Hause und dieses Poster hatte keine Knicke. Und das war damals durchaus aus Gang und Gäbe. Und er und manche wenige andere von Kleinverlagen haben ihre Spiele dann auch in Röhren verpackt. Da denkt man sich, wie kriegt man denn da einen Spielplan rein? Und da war dann auch wieder die wittigste Idee, wir machen keinen Pappplan, den man knicken muss. Wir nehmen einen Sky-Plan, einen Sky-Leder-Plan und den kann man aufrollen. Und so hat er gerollte Pläne in die Röhren hineingesteckt. Und die wurden dann mit Siebdruck versehen, dass man Lauffelder hatte, dass man eine Landschaft hatte. Und das funktionierte bestens, weil diese Skypläne auch nicht so dünn waren, dass sie sich nicht plan hinlegten, wenn man sie ausrollte. Das war also schon ganz wichtig. Man konnte sie dann ausrollen und sie lagen dann auch plan auf dem Tisch. Das brauchte man ja fürs Spiel. Also da wurde auch auf Qualität geachtet. Und diese Skypläne waren auch vom Druck her meistens so, dass sie einfarbig oder schwarz-weiß waren. Das hat ihm so ein bisschen manchmal den Ruf des Elitären zugemutet. Man kannte ja damals auch schon einfach bunte Spielpläne, die etwas hergaben und die Erlebniswelten zeigten. Und hier war filigran gezeichnete, ich sag mal, auf Fotosafari in Ombagasa, das war dann eine afrikanische Savannenlandschaft, die hat man also dann ganz deutlich dann so gesehen. Und dann kam noch hinzu, und das war immer der Eyecatcher, er hatte große farbige Holzfiguren, die dann auf diese Spielpläne gesetzt wurden. Und dann hatte man eine schwarz-weiß Landschaft, aber dicke Elefanten und die dann nach einem gewissen Rhythmus herumliefen und ja, und man begegnete Tiere und die waren dann auch unterschiedlich farbig, die Löwen natürlich gelb und die Giraffen gelb und braun gemustert und so hatte man auch optisch und haptisch was Besonderes daher gezaubert. Und ich glaube, das war etwas, was dann auch die Jury Spiel des Jahres im Rahmen des schönen Spiels immer mal wieder angesprochen hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann jedem nur empfehlen, googelt mal, geht mal zu Boardgame Geek und schaut euch mal einfach die Spiele an, die er so gemacht hat in all den Jahren. Teilweise sind das sehr abstrakt wirkende Spiele, also das ist der gleichförmige Spielfelder. Er hat aber auch Spiele, zum Beispiel Money, Monson oder Monsoon, keine Ahnung, wie man es ausspricht.
Aber das kenne ich jetzt gar nicht mehr. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ist egal.
Von 2004 und da sieht der Spielplan wirklich aus wie ein Kunstwerk, muss ich sagen. Also es ist richtig schwarz-weiß auch gehalten, dann die bunten Figuren als Kontrast und der Spielplan sieht wirklich richtig schön. Also ja, das sieht wie ein Kunstwerk.
Es sieht anders aus und
man könnte es sich an die Wand hängen. Und da wird man wahrscheinlich gefragt werden, was ist das, was soll das Bild darstellen? Das ist leider jetzt sehr klein und pixelig. Ich kann es leider nicht mehr wirklich groß machen, aber sah direkt super spannend aus. Und dann andere Spiele wiederum hat er dann sehr akkurat gezeichnet, also wo man dann richtig Buchstaben einzeln kalligrafiert sieht oder sehr gleichförmige Felder. Also sieht schon, er hat seinen ganz eigenen Stil auf jeden Fall. Und das sieht man, wenn man sich die Screenshots einfach mal anschaut. Ich gucke, dass ich in die Folgenbilder auch mal ein, zwei von den Spielen mit einbaue, damit man das dann sich auch angucken kann.
Ja, also ich glaube nicht, dass er das selber gezeichnet hatte. Ich weiß, dass einige der Spielpläne von seinem Sohn gezeichnet worden sind. Ich weiß aber nicht, wer sonst Illustrator und Grafiker gewesen ist. Aber ich glaube, Reinhard selber hat das dann andere machen lassen, die es dann wohl auch besser als er konnte.
Ah, okay. Weil ich hatte jetzt nur bei Piratenbilder zum Beispiel gesehen, da steht eben auch Reinhold Wittig mit bei den Grafikern quasi. Also
Vielleicht weiß ich da auch nur was rudimentär, aber mir ist nicht in Erinnerung geblieben, dass er auch groß als Grafiker aufgetreten ist.
Nee, du hast recht. Bei zum Beispiel dem Spiel, was ich gerade genannt habe, ist dann Wolfgang Friedrich der Illustrator gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber die Grundidee, das hat er ja schon anscheinend sehr stark mit beeinflusst, ist ja auch sein Verlag gewesen, dass er gesagt hat, ich nehme halt diese Schwarz-Weiß-Grafiken und baue dann bunte Figuren dazu.
Ja, okay. Also das war ganz bestimmt so die Grundüberlegung, wie kann ich auch Spiele kostengünstig produzieren und auch an den Mann bringen. Zum Beispiel wurden seine Spiele ja überwiegend über die Edition Perlmann verkauft, seine Firma, sein Verlag. Und da wurde das dann ja auch verschickt an die Interessenten. Und so eine Röhre, einmal kurz noch mit einem Packpapier und Mantel und Briefmarke draufkleben, das war damals ja üblich und möglich. Das machte das alles einfacher, als dann nochmal eine Schachtel einzupacken. Und die Stückzahlen waren auch nie eine Edition Perlhohn exorbitant groß, sodass man dann halt eben auch in kleineren Stückzahlen sowas dann herstellen konnte und anbieten konnte. Also das hat er auch immer im Blick gehabt. So kam das mit den Skyplanen, so kam das mit den Rollen zustande und dann wurde es irgendwann zum Markenzeichen. Mhm. Vielleicht können wir jetzt, wenn wir zu den Spielen kommen, jetzt gerade noch bei der Edition Perlhohn bleiben. Es gibt tatsächlich in der Edition Perlhohn ein Spiel des Jahres Titel, nicht von ihm, aber von Wolfgang Kramer, ja einen anderen singulären Spieleautor der damaligen Zeit, der auch bis heute lebt und gedenklich immer noch veröffentlicht. Der hatte sein Heimlich und Co. erstmalig bei der Edition Perlhohn veröffentlicht. Das Spiel hat sofort begeistert damals und wurde dann ein, zwei Jahre später von den Ravensburgern umgesetzt. Und von den Ravensburgern wurde es dann Spiel des Jahres. Es war dann eine bunte Schachtel, es war alles auch ein bisschen runtergespeckt von Figurengröße her. Ich glaube, ich habe ja mal erzählt, dass ich vor 2 Jahren meine umfangreiche Spielesammlung gestiftet habe, weggegeben habe und von den Heimlich und Co. Titeln habe ich mir das aus der Edition Perlhohn zurückbehalten. Ich habe vielleicht 300 Spiele noch behalten für meine Sammlung und das von den Ravensburgern, was Spiel des Jahres wurde, habe ich dann abgegeben. Also weil einfach auch da kann man sehr schön sehen, diesen schwarz-weiß Skyplan mit diesem großen farbigen Agentenfiguren auf dem Plan, das gab schon eine Menge her und viel Freude damals mitgehabt. Heimlich und Co. ist ein Spiel des Jahres geworden, erstmalig in der Edition Perlon veröffentlicht. Und da sicherlich auch dann mit Erfolg wird sicherlich dran partizipiert haben, als die Ravensburgers übernommen haben. Mhm. Aber wir sollten auch über Reinholds Spiele sprechen.
Ja, ich wollte noch eine Sache sagen. Genau, er hat auch viele Spiele mit Holzmaterial gemacht, ist mir aufgefallen. Da ist er auch selber Autor tatsächlich dann. Das sind dann diese Spiele, wo er eben jetzt Oma Taco heißt zum Beispiel eins, da werden irgendwie bunte Holzteile übereinander gestapelt, oder Rapa Nui, das ist, sieht aus wie so eine weich geformte Insel, wo dann eben auch dann runde Aussparungen drauf sind, und da werden dann so, sieht aus wie so Holztöpfe draufgesetzt und da wiederum Würfel drauf. Also er hat auch sehr viel mit dem Material Holz gearbeitet, offensichtlich bei seinen Spielen.
Ja. Ja, also das hätte überhaupt nicht gepasst, dann zu den Skyplänen irgendwelche Pappaufsteller als Figuren dazuzulegen oder auch aus Kunststoff gegossen. Das musste Holz sein, und das hatte dann ja auch das Haptische, und das waren auch große Figuren, die man später so kaum noch in Spielen gesehen hat. Da hat er auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass das alles sehr, sehr wertig war. Eines Spiel, was Holz beinhaltete, glaube ich, nur Holz, das war Babylon. Babylon war eigentlich so eine Art Malefiz-Spiel, und da wurden aber aus Holzzylindern, aus Holzquadern, wurde da die Laufstrecke gebildet, und es ging hoch und runter und nicht nur einfach so im Kreis, und da wurden dann also auch Farbfigürchen draufgesetzt, und die wurden dann gewürfelt, und es war einfach wuchtig, es war schwer. Das hat man gern angeguckt, gern in die Hand genommen und deshalb auch gern gespielt. Aber noch wichtiger, das ist eigentlich das Spiel, was schlicht und einfach Spiel heißt. Von gehört schon mal, Daniel?
Nein, ich hatte davon noch nicht gehört.
Das ist die sehr berühmte Würfelpyramide von ihm. Da kamen über 100 von Holzwürfeln, kamen dazu. Und es gehörte eine gusseiserne Dreieck-Grundplatte dazu. Und diese gusseiserne Dreieck-Grundplatte war wie so ein Waffeleisen, sodass Würfel auf der Spitze da hineingestellt werden konnten. Und dadurch hat sich dann darüber eine Ebene ergeben, die um einen Würfel schmaler war, aber wieder so Trichter bildete, um die nächste Ebene da drauf zu setzen. Und so wuchs dann mit der Zeit eine Pyramide an. Und das Spiel hieß wirklich Spiel, oder das Spiel, Spiel. Und hatte die Besonderheit, dass es ein paar Regeln, ich sage das jetzt bewusst so, Regelideen von Reinhold dabei waren. Er aber den Konsumenten anregte, entwickelt eure eigenen Spielideen, macht eure eigenen Regeln zu diesem Material, zu den Hunderten von Würfeln, die auch verschiedenfarbig waren, und zu dieser gusseisernen Grundplatte. Und dann gab es hinterher ein Regelheftchen, Heftchen ist gut, also muss man schon fast Büchlein sagen, mit über 50 verschiedenen Spielregeln, die auch ganz viel von den Nutzern und Konsumenten beigesteuert worden sind. Und für mich ist das Spannendste dieser Spiele Trulla gewesen. Hat dann aus dem Lateinischen übersetzt oder ins Lateinische übersetzt. Trulla heißt die Kelle, die Suppenkelle. Und die Spielidee ist, und es ist ganz egal, ob Reinhold wirklich diese Idee hatte, das weiß ich nämlich nicht mehr, oder einer der Konsumenten des Spiels, aber der Initiator war ja Reinhold, dass das so in Gang kam. Und bei Trulla musste man eine Suppenkelle voll Würfel nehmen und dann auf diese Grundplatte kippen. Und da durften Würfel nicht herunterpurzeln, das war dann Minuspunkte. Und man versuchte aber auch gleichzeitig Farbflächen an den Rändern hinzukriegen. Also die eine Seite mehr gelb und rot, was natürlich alles nicht zu 100% gelang. Aber es war ein Geschicklichkeitsspiel, und du musstest dann auch zunehmend, die Pyramide wurde ja schmaler, musstest du zunehmend überlegen, wie viele Würfel du nimmst. Zu Beginn hat man ja durchaus auch mal eine ganze Handvoll in diese Suppenkelle getan. Hinterher waren es nur noch 2, 3, weil es ja drohte, runter zu purzeln. Und das ist eine ganz andere Art von Geschicklichkeitsspiel gewesen, wie wir das damals sehr, sehr viel gespielt haben. Und ja, diese Spielidee ist ja dann später auch nochmal bei Frank Kosmos erschienen und auch nochmal bei Abacus. Ich glaube, bei Abacus gibt es das Spiel heute noch im Programm.
Ja, faszinierend. Also mich hat das sofort an Dice Miner erinnert. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da hat man eben auch so eine, nicht jetzt so eine komplette große Form, sondern man hat halt so eine Fläche und da stapelt man Würfel drauf. Und da ist halt die Regel, nur die Würfel, die auch wirklich frei sind, darf man sich da nehmen. Mhm. Also ne, die oben liegen, frei sind. Und das finde ich halt auch ein super tolles, schnelles Spiel, was richtig Spaß macht, wo man mit der Zeit immer mehr Würfel bekommt. Und als ich das gesehen habe, musste ich sofort mich daran erinnern. Das könnte sein, dass das Spiel davon inspiriert wurde.
Kann ich jetzt nicht sagen, kann ich mir aber vorstellen. Aber da noch mal eine Ergänzung. Diese Würfelpyramide hatte Auf- und Abbauspiele. Auch das fand ich so faszinierend. Jetzt hast du ein Spiel gespielt und dann hast du als Endprodukt die Pyramide da in der Tischmitte stehen. Ja, und wenn es normalerweise heißt, wir sind jetzt fertig, wir packen ein, dann muss das alles dann wieder abgeräumt werden. Und er hat aus dem Abräumen dann auch Spielideen entwickelt, dass man also dann halt eben auch die Pyramide von oben wieder abbaute nach bestimmten Regeln, konnte dann sofort direkt wegpacken und dann wurde das Einpacken eines Spiels auch wieder zu einer Spielidee mit eigener Regel entwickelt. Also da merkt man die Vielfältigkeit und das andere Denken von Reinhold. Aber damit ich nicht beim nächsten Mal wieder was nachschieben muss, würde ich hier schnell sagen, so etwas wie die Würfelpyramide steckte nicht in einer Röhre drin. Das ging gar nicht durch die durch diese gusseiserne Platte, die als Basis zählte und galt. Das war dann in einem stabilen Karton verpackt, ja.
Ja, das galt auch für die Brettspiele, die ich gerade genannt hatte, die Holzmaterialspiele, die waren auch so groß, das war halt nicht einzelne kleine Holzelemente, sondern richtig das Spielbrett ist aus Holz gewesen und so. Also auch das wird in Karton ausgeliefert worden sein.
Er hatte dann auch später seine Edition Perlhundspiele, viele seiner Edition Perlhundspiele bei Verlagen unterbringen können. Also ich hatte vorhin schon mal Frank Kosmos erwähnt, die hatten weiß ich nicht, 87, hatten das erste Mal das Spiel des Jahres mit dem Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Das war ein erstes Spiel, was Spiel des Jahres wurde und zu Kosmos gehört. Und die brauchten aus dem Stegreif dann plötzlich ein Programm, weil sie gar nicht mit dem Erfolg dieser Spielidee gerechnet hatten. Und da ist der damalige Redakteur und Verlagsleiter ist dann auf dem Göttinger Autorentreffen sehr schnell fündig geworden. Er hat dann sehr schnell mit Reinhold, aber nicht nur mit Reinholds Spielen, aber auch mit seinen Spielen, ganz schnell eine ganze Range von Spielen, 5, 6, im nächsten Jahr veröffentlichen können. Und da erinnere ich mich auch wieder an eine kleine Anekdote. Nach dem ersten Jahr kam ein zweites Jahr und da saßen wir auch in der Kosmos-Booth und mir ist aufgefallen, dass im zweiten Jahr die Spiele-Schachteln schon vom Material abgespeckt wurden. Reinhold wusste das noch gar nicht, ich habe darauf hingewiesen und das hat er sofort auch gemerkt, als er das in die Hand genommen hat. Die sind ja leichter, die Kartons jetzt. Also da hatte der Verlag dann im zweiten Zugriff Material gespart, Geld gespart und das widersprach dem Qualitätsdenken von Reinhold. Er hat dann hinter den Kulissen sicherlich das angesprochen, mit welchem Ergebnis weiß ich nicht. Die Schachteln sind doch ergebnisweise wohl, sind dann nicht wieder dicker geworden. Also dann muss ein Verlag wie Kosmos ja auch dann irgendwie anders kalkulieren und anders denken. Aber das hat er empfindlich wahrgenommen und dann auch darauf reagiert. Und dann gab es ja natürlich diese Blatz-Spiele. Ich weiß nicht, ob das auch bekannt ist. Blatz ist ja ein Verlag in Berlin gewesen, der das Unternehmen Schmidt-Spiele aufgekauft hat, als die so ein bisschen in Turbulenzen geraten sind. Und die hatten aber dann auch vorher parallel dazu, hatten die Spiele, eine Spiele-Range veröffentlicht und da waren auch manche Rainer-Pütti-Spiele dabei, auch große Schachteln, jetzt aber sehr bunt vom Spielplan her, sehr ansprechend, und das hat damals auch Aufmerksamkeit geschaffen. Also die Rainer-Pütti-Spiele gab es nicht nur in der Edition Perlenhuhn, sondern im Nachklapp auch in Verlagen. Auch ein Abacus-Spiel hat etliche Rainer-Pütti-Spiele übernommen und hat sie, glaube ich, heute noch im Programm. Das sind die drei Verlage, die auch damit dafür gesorgt haben, dass Pütti-Spiele auch über die Edition Perlung hinaus bekannt wurden und zum Teil heute noch leben.
Hast du Kenntnis darüber, ob er das auch dann hauptberuflich gemacht hat oder hatte das immer nebenbei betrieben?
Also ich glaube, er war nie voll Profi als Spieleautor, denn er war ja auch Geologe und das hat er, glaube ich, auch immer wieder auch gelebt, beruflich und so. Wie das in den letzten 20 Jahren jetzt war, wo er sicherlich auch im Ruhestand war, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist so, dass er ja auch immer mal wieder Verlagerungen hatte. Dann hat er sich auch stark um Marionetten gekümmert und um Kunstobjekte, die er natürlich auch veräußerte. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das sein Broterwerb gewesen ist oder auch für eine gewisse Zeit gewesen ist. Also das würde auch, glaube ich, gar nicht so sehr zu ihm passen. Denn wenn ich mich ganz auf Spiele erfinden konzentriere, bringt das ja auch Zwänge mit sich. Und Reinhold hat sich weniger zwingen lassen. Er wollte lieber das machen, was ihm Spaß machte.
Ja, ich weiß, ja, es gab ja schon verschiedene Autoren, die auch mal angefangen haben, selber einen Verlag zu gründen und dann wieder aufgehört haben, damit, weil sie einfach bemerkt haben, da ist ja auch darüber hinaus ist ja viel Bürokratie damit verbunden, wenn man auch ein Spiel nicht nur die Idee abgibt und sagt, hier Verlag, arbeitet das mal aus, sondern selber dann auch noch die Redaktionsarbeit macht, die Materialauswahl macht, mit den Künstlern spricht, die das dann illustrieren und so weiter. Da ist ja viel mehr Arbeitsaufwand hinten dran, der zusätzlich drauf kommt. Das muss man auch mal berücksichtigen. Er hat ja über 130 Spiele rausgebracht. Da hat er dann wahrscheinlich deutlich mehr Arbeit mit gehabt als in Anführungsstrichen ein Autor, der nur, das ist jetzt nicht herabwürdigend gemeint, sondern einfach nur eben zur Abgrenzung, der halt einfach nur eine Spielidee entwickelt und die dann im Verlag, einem Verlag weitergibt und dann mit dem Verlag vielleicht dann noch dran weiterarbeitet.
Also es ist ja generell so, nicht nur die Edition Perlenhuhn als Kleinverlag, so darf man es bestimmt sagen, sondern viele Versuche, Spiele am Markt zu platzieren, so aus Hobby, wir investieren mal, dann kommen zwei Freunde oder ein Ehepaar und haben eine Spielidee und setzen die um. Es scheitert ja ganz, ganz häufig daran, dass die Ideen gar nicht so schlecht sind und heutzutage kann man die Umsetzung also auch gut hinkriegen. Aber wie bekomme ich meine Spiele verkauft? Wie bekomme ich sie in die Läden? Da braucht man Vertrieb und der ist sehr, sehr teuer. Es wird heute ein bisschen abgeschwächt. Es gibt Messen, wo ja immer wieder Kleinstverleger auftauchen und ihre Spiele anbieten und damit unters Publikum bringen. Und dann gibt es ja auch dann Nachbestellungen über die Verlage. Oder halt eben auch, das ist ja dann auch ein bisschen einfacher, über die Internetkaufhäuser. Da kann man dann als Kleinverlag dann ja auch schon mal seine Sachen anbieten. Man muss natürlich dann auf Margen verzichten, das weiß man, aber man braucht keinen Vertrieb aufbauen. Aber es gibt ja auch ganz, ganz erfolgreiche, vereinzelt erfolgreiche Spiele. Ich denke an Skyo, das ist ja auch ein Einzelkämpfer, der über Amazon groß geworden ist und da nach wie vor richtig, richtig gute Umsätze macht. Aber in der damaligen Zeit war das schwierig, mit einem Verlag, einzelnen Verlag, dann wirklich auch seinen Lebensunterhalt mit zu verdienen. Und das hat Reinhold, glaube ich, auch nicht getan.
Den Autor, den ich gerade meinte als Vergleich, das war Martin Wallace. Der hatte auch mal eine Zeit lang Warfrog Games gegründet und hat das dann irgendwann wieder aufgegeben mit der Begründung, dass eben, der Aufwand einfach zu groß ist.
Ja, ja.
Die Arbeit, die da halt mit anfällt, ist viel zu groß gewesen. Und ich muss auch sagen, die Spiele aus der Zeit bei Warfrog Games, die waren alle immer so ein bisschen nicht ganz so gut, wie sie hätten wahrscheinlich sein können, weil ich vermute, das war einfach lag daran, dass er dann zu viel Dinge tun musste, die ihm gar keinen Spaß machen und die ihm nicht so liegen.
Also das zeigt ja auch noch wieder was anderes, dass gute Spiele neben den Autoren auch häufig sehr erfahrene und kompetente Redakteure habe, die nochmal so einen letzten Schliff anlegen und dadurch Spiele auch nochmal optimieren. Und wenn ich so eine Ein-Mann-Show bin, fehlt mir das relativ, die Relativierung.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch bei vielen Crowdfunding-Projekten immer wieder der Fall, dass man sagt, das Spiel hat ein super Material, eine super Idee, aber im Endeffekt die Regeln sind irgendwie nicht ganz abgeschliffen bis zum Letzten, sondern sind ja einfach nur ein Machwerk und funktionieren nicht so richtig. Ja, aber kommen wir zum hier zurück zum Thema. Wie war er denn so als Mensch? Du hast ihn jetzt ja auch persönlich gekannt, mit ihm ja auch anscheinend öfter hier und da geredet. Wie hast du ihn denn so als Mensch wahrgenommen? War er nahbar, freundlich?
Also ich bin eigentlich immer gut mit ihm zurechtgekommen, hatte auch gar keine Schwierigkeiten, ihn mal zu Hause besuchen zu dürfen. Ich muss hinzusagen, damals lebte mein Bruder in Göttingen, hat er studiert und da war man auch aus den familiären Gründen immer mal wieder. Und dann machte ich dann mal einen Abstecher in die zum Perlhuhn. Und wenn das abgesprochen war, gab es da gar keine Schwierigkeiten. Man tauschte sich aus, man war im Gespräch. Er war auch, verteidigte auch seine Spielideen, wenn man ein bisschen kritisch mit ihm umging. Dann gibt es einen Moment, an den ich mich auch gerne erinnere. Er hat ein Spiel veröffentlicht, das war dann nicht mehr in den Symperlen, das war dann schon bei Frank Kosmos. Das hieß White Lady und da ging es um ein Gespenst und einen Vampir, der durch ein altes Gemäuer wuselte. Und da war die Grundidee auch wieder typisch Reinhold Wittig, das gab es damals nicht. Ein Kartenpack regelte die Zugweite und auch wenn es zu Gabelung kam, wie dieses Gespenst herumgeisterte durch das alte Schloss. Und wir als Figuren mussten vor dem weichen und wir mussten mit unseren Möglichkeiten sehen, dass wir da aus dem Dunstkreis kamen. Und das Thema war innovativ und vor allen Dingen auch der Mechanismus, dass eine neutrale Figur gesteuert wurde und durch das Spielgeschehen dann gezogen wurde. Habe ich gespielt, habe ich damals also auch darüber geschrieben, berichtet und vielleicht nicht ganz so positiv, wie Reinhold das sich gewünscht hätte. Ich musste eine einschränkende Bemerkung gemacht haben, ich weiß es heute gar nicht mehr. Auf jeden Fall klingelte abends plötzlich das Telefon und Reinhold war im Apparat und sagte, wir spielen gerade das Spiel und du glaubst gar nicht, wie viel Freude wir hier haben. Und hielt das Telefon nach hinten in den Spiel. In den Spielkreis hinein, wo sie alle lachten und johlten. Ja, das war für mich ein unerwarteter Anruf, auf den ich dann also auch nicht sofort reagieren konnte. Aber das zeigt auch so ein bisschen, ich glaube, das ist das Typische für Autoren, dass man jeglicher Couleur, ob ich einen Film abdrehe, eine Oper inszeniere, ein Buch veröffentliche, ein Spiel jetzt habe, dass wenn ein Kritiker kommt von außen und es gefällt einem nicht, dass man manchmal so in der Tasche die Faust ballt oder ihm das mal sagen möchte, weil dann der was veröffentlicht hat, vielleicht doch nicht alle Nuancen herausgefiltert hat. Und das muss ich natürlich auch zugestehen. Als Kritiker beschäftigt man sich mit Spielen ja sicherlich mehrmals, aber bestimmt nicht so intensiv wie der Autor selber, der ja verschiedene Entwicklungsphasen da so erlebt hat. Das ist auch eine persönliche Note von ihm gewesen, die ich auch völlig okay fand, ne? Dass man da dann nochmal ins Gespräch kommt. Es gibt ein zweites Moment, was ich hoch schätze. Ich hatte vorhin mal gesagt, dass ich ja vor 2 Jahren meine umfangreiche Spielesammlung gestiftet habe, nach Thüringen, da zu Jens Junge, der ja da eine Ludothek, ein Ludonorum aufbaut. Und da ist alles gelandet und das wurde dann ja auch veröffentlicht. Man hat es in verschiedenen Gazetten und in verschiedenen auch Online-Magazinen gelesen, dass ich das getan habe. Reinhold, mit dem ich dann jetzt doch einige Zeit nicht mehr Kontakt hatte, weil er ja auch wegen seines Alters gar nicht mehr so auf Messen auftauchte, hat dann sofort das belobigt und als einer der Ersten das positiv kommentiert, dass ich meine Sammlung nicht bei eBay verkauft habe, nicht zerstückelt habe, sondern diesem sinnvollen Zweck zugeführt habe. Also er war in der Szene, dachte mit, den Aufbau, kannte mich natürlich als jemand, der in der Aufbauphase dabei war. Und dann erinnert man sich schon an solche Momente. Und ich meine, das Dritte ist, ich hatte das, glaube ich, im ersten Podcast, den wir gemacht haben, gesagt, dass ich Klaus Stoiber ja in Göttingen kennenlernte, weil ich zu Wolfgang Kramer die Laudatio halten durfte. Und das war natürlich auch eine Initiative von Reinhold gewesen, mich da anzusprechen. Und das zeigt, er hatte so im Blick, wer gehört dazu, wen kann man einbinden, so dass diese Szene, die ja damals noch recht klein war, wuchs, dass man sich vernetzte, dass es vertieft wurde und nicht immer die gleichen Personen, die Figuren im Vordergrund waren, sondern von daher hat er auch ein bisschen geholfen, mir geholfen, dass ich ein bisschen Breite bekam.
Mhm. Okay, danke. Ich kann dir ein bisschen nachträglich Unterstützung bieten bei White Lady. Ich habe das Spiel jetzt gerade geöffnet mal bei Board Game Geek und da haben es 64 Menschen bewertet. Das ist schon enorm für so ein altes Spiel von 1989. Und da hat tatsächlich nur eine 4,0. Sonst haben viele seiner Spiele mindestens immer eine 6, wenn nicht besser. Also das scheint schon objektiv nicht das beste Spiel sein, da, aber es sieht richtig toll aus, muss ich sagen. Und da ist auch der Fall, dass anscheinend sein Bruder die Illustration übernommen hat. Und
wie heißt der Bruder?
Und vielleicht ist es Matthias Wittig.
Ja, dann ist es der Sohn.
Ach, der Sohn sogar. Okay, nicht der Bruder. Okay, Sohn, ja. Und das ist richtig schön illustriert. Also man sieht wie so ein Schloss von oben, dreidimensional gezeichnet. Man sieht die Wege, die sind mit Buchstaben und Zahlen versehen. Also es ist wirklich richtig, richtig schön gestaltet. Und ich kann verstehen, dass natürlich, wenn da war sicherlich sehr viel Arbeit drin im Spiel. Auch die Geisterfigürchen da sind total schön, beziehungsweise die Personen, die man da über den Platz bewegt, das sind so Silhouetten von Menschen und der Geist, der ist dann so schräg nach vorne gebeugt, läuft er anscheinend. Also das ist schon...
Er jagt, ne? Das kann ich mich dran erinnern. Die Geisterfigur, die jagt die anderen. Das ist... Gut, also es ist natürlich dann auch immer so eine Frage, wenn du sagst selber, das sieht richtig, richtig schön und richtig, richtig gut aus, inwieweit sind solche Spiele dann auch Blender? Überblenden sie die Spielidee? Nun, das will ich jetzt gar nicht groß vertiefen. Du hast jetzt nochmal einen Hinweis auf Board Game Geek gegeben. Da kann man sich zumindest die Schönheit des Spiels angucken und dann auch so ein bisschen nachempfinden, was wir hier besprechen. Ich habe hier noch auf meiner To-Do-Liste zwei Spiele, die ich gerne erwähnen möchte, die, glaube ich, auch sehr typisch für Reinhold waren und damit auch nochmal was Besonderes verdeutlichen. Das eine, er hat auch Kinderspiele entwickelt und da auch wieder mit ganz pfiffigen eigenen Ideen. Eines hieß Ranina. Und Ranina, das waren Frösche, auch große, klobige Holzfrösche. Und es gab keinen Spielplan, keine Fläche. Die wurden über den Fußboden bewegt. Und zwar über den Fußboden bewegt, da hatte man eine Startlinie und dann einen Zielbereich. Und jeder musste seinen Frosch mit einem Farbwürfel vorbewegen, typisch Kinderspiel. Und jetzt hatten die Froschfiguren sowohl im Hinterlauf als auch vorne hatten sie Kordeln, die am Ende mit einem Farbholzstein versehen waren. Und wenn ich jetzt blau gewürfelt habe, dann durfte ich die Kordel vorne im blauen Stein so weit nach vorne ziehen, bis der Gegenpart, der rote Spielstein auf der anderen Seite, der Froschfüße, der Froschfigur, dann in der Froschfigur arretierte. Und dann durfte ich aber die Figur so weit, dann musste ich den Daumen auf diesen blauen Knopf, auf den blauen Holzstein setzen und durfte die Figur dann so weit nach vorne ziehen, wie das möglich war. Wie das Fadenstück, das Tau, was zwischen den beiden Holzfigürchen war, das mir ermöglichte. Also es war eine sehr freie Bewegung. Und nach hinten ging es auch, aber da waren die Wege kürzer. Das war einfach sehr kreativ. Und das lud natürlich auch zu freiem Spiel ein, diesen Frosch mit Farbwürfeln nach vorne zu bewegen und auch dann auf eine Zielfläche zu. Gab dann noch ein zweites Spiel in diese Richtung. Ich hatte, glaube ich, sogar noch mehr als zwei. Da habe ich den Namen jetzt leider vergessen. Da ging es um Lokomotiven. Und die Lokomotiven hatten Räder, die waren sechs Spalten oder waren sechsseitige Räder. Die waren mit den Farben versehen, sechs Farben. Und wenn ich jetzt dann, ich sag mal, wieder blau gewürfelt habe, durfte ich die Lokomotive so weit nach vorne bewegen, bis die blaue Farbe unten auf dem Boden stand. Und das hing natürlich davon ab, wo diese blaue Speiche, wo diese blaue Fläche auf diesem Rad war. War sie relativ weit vorne, dann kam ich nicht so weit voran, war sie hinten, war relativ weit hinten, machte einen ordentlichen Satz nach vorne. Und das war auch ganz einfach, keine lange Regel, Farbwürfelerkennung, freies Spiel, das waren auch ganz typische wittische Ideen gehabt, die ja dann damals auch nicht nur in der Edition Perlum, sondern auch, ich glaube, das eine war bei Cosmos, das andere bei Haber im Programm. Hast du gerade mal recherchiert? Hast du was gefunden?
Ja, bei Ravensburger ist das Froschspiel erschienen.
Bei Ravensburger?
Genau. Und das sah auch, sieht richtig toll aus. Das hat mich dann daran erinnert, dass er halt sehr gerne auch mit Marionetten gearbeitet hat.
Ja,
eigentlich
ja.
Ist da die Idee hergekommen, mit Holzmaterial und mit Schnüren zu arbeiten.
Ja, ja.
Das Spiel mit dem Zug habe ich jetzt leider nicht auf Anhieb gefunden. Weil dann
irgendwas ist ich kann es nicht sagen.
Ja.
Das ist ja auch, jetzt sage ich es zum dritten Mal hier in diesem Podcast, weil ich meine Spielesammlung abgegeben habe, kann ich selber nicht mehr nachgucken, solche Sachen. Das hätte ich jetzt im Vorhinein, ich hätte gewusst, wo es bei mir im Archiv gelegen hätte, hätte ich mir vorher angeguckt. Geht jetzt nicht, auch nicht schlimm. Aber das Prinzip ist geschildert und zeigt die Kreativität. Und dann gibt es eigentlich die für mich die beste Spielidee, und ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Ist ganz verrückt. Aber ich kann es schildern und kann auch zeigen, warum mir die Spielidee so gut gefallen hat. Es ging um eine Landschaft. Ich glaube, das war das australische Outback. Und diese Landschaft wurde immer wieder anders bestückt, mit Felsen, mit Bäumen, und ich glaube auch Kängurus waren dabei. Die konnte man frei in diese Landschaft reinsetzen. Also auch da wieder das sehr freie Spiel, es wurde nichts vorgegeben, auf diesem Feld muss das sein, wie auch immer. Und dann haben die Spieler ihre Figuren in diese Landschaft hineingesetzt, gedanklich hineingesetzt, und mussten den Mitspielern sagen, wie man diese Figur aus dem Westen, aus dem Osten, aus dem Süden, aus dem Norden sehen würde. Das heißt, ich sehe deine oder meine Figur wird, wenn man aus dem Osten guckt, durch einen Felsen verdeckt und man sieht nur noch den Kopf darüber. Und dann aus dem Süden ist dann zwischen Fels und zwischen ein Baum zu sehen. Also man musste einen Perspektivwechsel vornehmen in der Aufgabe, die zu erfüllen war. Und die Mitspieler, und das konnte man gut oder schlecht machen, man musste also dieses Sehen aus anderer Perspektive, das musste man beherrschen, gibt sonst kaum in einem anderen Spiel, musste man beschreiben. Und der Erfolg, ob man das gut machte, sah man daran, inwieweit die Mitspieler dann das richtig erkannten, wo dann die Figur, die du beinhaltet hast, dann in der Landschaft gesessen hat. Also das war eine gänzlich neue Idee, eine gänzlich andere Idee. Und ist vielleicht auch so, er war ja Geologe und war in Landschaften, er war also viel in Afrika unterwegs gewesen und ist da bestimmt auch inspiriert worden, dass man so Ideen dann vielleicht auch spielerisch umsetzen konnte. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel heißt. Ich habe auch versucht, es vorhinein rauszukriegen, habe es nicht geschafft. Ich habe ChatGPT gefragt, die wussten es auch nicht.
Ja, Da kann man sich nicht so drauf verlassen bei alten Spielen.
Ja, natürlich, natürlich. Es ist auch so, ich habe auch keine komplette Liste seiner Spielideen gefunden, die ich hätte durchgehen können. Ich müsste mal bei nächster Gelegenheit Joe Nickisch fragen, guter Freund von ihm, Verleger von Abacus-Spiele, und der wird das sicherlich wissen.
Ja, wahrscheinlich. Also du kannst bei BoardGameGeek kannst du auf, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, Advanced Search stellen. Und da kannst du halt nach dem Autor suchen und kriegst dann eine Liste mit allen Spielen, die die Person gemacht hat, wo der verknüpft ist. Ich habe jetzt gerade mal kurz auch drüber geschaut, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich ein Spiel finden können anhand des Spieltitels, was da in irgendeiner Form...
Na, es geht ja auch vor allen Dingen, wenn wir uns hier unterhalten, um diese Grundidee.
Genau.
Und dass diese Grundideen häufig ganz anders waren und dass sie halt eben den kreativen Menschen, den begabten Künstler, auch da wieder mit tollen Materialien, ne, und halt eben auch den Spieleautor.
Ja, was ich jetzt auf jeden Fall noch gesehen habe, was ich richtig beeindruckend hübsch finde, ist Kula Kula. Das ist 1991 erschienen und das hat halt auch richtige Muscheln als Spielmaterial.
Ja, das ist in der ist bei Blatz, glaube ich, erschienen. In der,
ja, genau.
Wenn Platz. Du unten rechts guckst, ist so ein kleiner Papagei als Firmenlogo.
Genau.
Oh, ja.
Und das ist nämlich auch unter anderem als, das hatte ich jetzt, das war als Zufallstreffer, Sonderpreis, schönes Spiel, 1993. Und das dachte ich sofort, als ich so das Spielmaterial gesehen habe, Mensch, das ist aber wirklich hübsch. Und da muss ich sagen, da haben sie richtig gelegen. Weil eben auch wieder hier so, da ist zum Beispiel ein Delfin, Miepel mit einem Aufsteller, den kann man anscheinend dann drehen, um irgendwelche Punkte nachzuhalten. Es liegen Muscheln auf dem Spielplan, der auch sehr hübsch gestaltet ist, davon mal abgesehen.
Also es spielt ja, glaube ich, im South Pacific, irgendwo in der Südsee. Das ist ja sowieso ein ansprechendes Thema. Deshalb auch die Muscheln als Währung dabei, echte Muscheln dazu getan. Auch das war was Besonderes. Ja, und ich glaube, der Delfin, das war dieser Bewegungsmotor, wie so ein Spinner. Mhm.
Ja, aber auch richtig ein schönes Spiel auf jeden Fall. Sieht wunderbar aus. Und man kann halt schon sehen, dass er wirklich sehr mit Materialien gearbeitet hat.
Ja.
Also
ja.
Die Ideen werden ja auch wieder von ihm wahrscheinlich gekommen sein, dass da halt wirklich echte Muscheln einfach als Spielmaterial mit reinkommen. Also das kommt ja auch nicht so oft vor.
Sowohl bei der Edition Planung bei Cosmos und dann später bei den Spielen, die bei Blatz veröffentlicht wurden, wo er in den ersten Jahren intensiv dabei war, da bin ich mir ziemlich sicher, ohne das jetzt verbürgen zu können, dass er dann halt eben als Künstler und Autor sein Mitspracherecht in die Waagschale geworfen hat. Dass er also nicht gesagt hat, macht das, wie ihr wollt, macht das, wenn ihr es machen wollt, macht es bitte aber auch so, wie ich es möchte, und damit dann halt eben auch Wert auf die Ausstaffierung gelegt hat.
Mhm. Ja, auf jeden Fall ein bemerkenswerter Mensch.
Ja, jetzt ist er 4 Wochen tot. Am 11.04. ist er verstorben. Ein guter Freund von mir hat da Geburtstag und da ereilte mich die Nachricht. Das ist dann immer so ein bisschen ulkig. Aber das sind dann auch so Daten, die man nicht vergisst.
Auf jeden Fall hat er, das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, hat es halt international auch viel Rückmeldung gegeben, auch auf BoardGameGeek. Ich meine, BoardGameBeat von Eric Martin zum Beispiel, der hat da auch eine News zugeschrieben. Das ist ja der sehr, sehr bekannte Autor, der bei BoardGameGeek jahrelang das Aushängeschild war und jetzt sich selbstständig gemacht hat. Man sieht, er hat auf jeden Fall große Fußspuren hinterlassen in der Brettspielszene, auch bis heute.
Das sicherlich, ne? Und gerade auch so in den Anfängen, als die Spieleszene, die Autorenzunft anfing zu wachsen, da hat er entscheidend an Stellschräubchen gedreht.
Ja, da kann man im Nachgang einfach nur sehr dankbar sein als Mensch, der gerne Brettspiele spielt und definitiv da von dieser Pionierarbeit dann auch profitiert. Durch viele gute Spiele von vielen guten Autoren, die auf den Covern auch draufstehen und als Künstler auch wahrgenommen werden.
Ja, vielleicht kann ich das, kannst du, was du gerade sagst, das vielleicht zum Abschluss aus meiner Sicht nochmal sagen.
Ja,
also, Man merkt ja auch, dass er mit seiner Edition Perlhuhn nicht bei sich geblieben ist. Also er war offen für Kollegen. Wenn da gute Spielideen kamen, hat er sie mit aufgenommen, hat er sie angeboten und damit ja auch Vielfalt gezeigt und gleichzeitig auch die Unterstützung der Autorenschaft ein bisschen weiter mit manifestiert. Also da war er offen. Er war nicht nur auf sich fixiert.
Richtig. Also auf das Networken, auf das Austauschen. Er hat ja auch so, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt hatte, er hatte ja auch unabhängig davon in der Stadt halt auch seine Spuren hinterlassen. Er hat ja, ich muss mal kurz in meinem Rechercheblatt nachgucken, er hatte zum Beispiel 2003 genau den Göttinger Planetenweg initiiert und erhielt dann auch im selben Jahr 2003 die Ehrenmedaille der Stadt Göttingen. Also er hat ja auch in der Stadt selber bleibenden Eindruck hinterlassen.
Also das ist dann neben dem Spieleautor und dem Geologen natürlich als allererstes, dem Marionettenbauer war er auch Astronom. Das merkt man auch in manchen seiner Spiele, die auch zu diesem Thema etwas beigesteuert haben. Aber dann halt eben auch weit darüber hinaus in seiner Heimatstadt Göttingen, dass er da auch mitgewirkt hat und ganz abseits vom Spiel seine Kreativität gezeigt hat und auch so sein Denken und seine Vielfalt bewiesen hat. Ja, schöner Schlusspunkt für mich.
Ja, schön, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir auch einen Punkt hinter. Können uns nur noch mal bedanken bei allen, die bis jetzt zugehört haben und jetzt einfach mal erfahren haben, dass es tatsächlich viele Menschen gibt, die dazu beigetragen haben, dass Brettspiele heute dort stehen, wo sie stehen, dass sie so wahrgenommen werden können, wie sie wahrgenommen werden. Weil ich hatte es in der letzten Folge auch schon gesagt, ich bin selbst noch damit groß geworden, als ich groß geworden, hört sich blöd an, aber als ich jetzt erwachsen war und dann anfing, wieder Brettspiele zu spielen, da wurde ich auch sehr oft sehr schräg angeguckt von anderen erwachsenen Personen, die dachten, hä, wie willst du ein Spiel spielen? Weil das immer noch, selbst in den letzten Jahrzehnten, immer noch mit Spielen sind, was für Kinder verbunden war. Und ich kann es mir gar nicht schwer genug vorstellen, wenn man das eben ganz, ganz früher gemacht hat, das Hobby verfolgt hat, wie viel Gegenwind man da vielleicht oder Spott man vielleicht auch ertragen musste, weil das einfach nicht wirklich wahrgenommen wurde. Und dann da eben als einen Doktortitel hinzustellen und zu sagen, hier, ich mache Brettspiele und das ist total selbstverständlich und das ist ein kreativer Prozess, das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug bewerten aus dem Blick von heute. Dann habt eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Empfehlt unseren Podcast weiter. Immer viele Leute hören ja nach wie vor keinen Podcast, warum auch immer. Dabei ist das die beste Beschäftigung, was man zum Beispiel bei Hausarbeit oder beim Autofahren machen kann. Und lasst uns auch gerne Feedback da. Also wir sind immer offen für Feedback, wenn ihr eine Idee zum Beispiel habt, worüber wir unbedingt mal reden sollten. Oder wenn ihr irgendwas gut fandet, schlecht fandet, dann lasst es uns gerne wissen. Das könnt ihr zum Beispiel bei Spotify. Ihr könnt uns aber auch per E-Mail anschreiben an podcast@brettspiel-news.de. Wir sind da immer sehr neugierig, was ihr so zu den Folgen sagt. Dann habt ihr jetzt eine gute Zeit, bleibt verspielt und bis bald. Ciao.
Ciao auch von mir.